Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Silvia Engels, guten Abend. Fast 4 Stunden intensive Debatte, aber kein Ergebnis. So steht der Machtkampf zwischen dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet und dem bayerischen Landeschef Söder nach der Bundestagsfraktionssitzung von CDU und CSU um die Kanzlerkandidatur. Anschließend sagten Markus Söder und Armin Laschet:
Armin, ich habe vereinbart, dass wir uns in dieser Woche dann noch auch abschließend dann besprechen werden, wie es weitergehen wird. Und wir sind beide fest überzeugt, dass wir am Ende zum sehr guten Ergebnis kommen werden, es auch die Geschlossenheit herstellen wird und gleichzeitig die besten Wahlchancen bringt.
Es wird einen gemeinsamen Vorschlag der beiden Vorsitzenden geben. Da würde ich Sie jetzt einfach bitten, dass wir da noch den Weg finden, wie man das gut zusammenführt, was CDU und CSU vortragen.
Über eine turbulente Sitzung sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin. Das Bundeskabinett brachte heute außerdem die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg, um einheitlichere Regeln bei der Pandemiebekämpfung gegenüber den Ländern durchzusetzen. Dazu auch ein Interview mit dem Medizinjuristen Alexander Ehlers. Außerdem, Unternehmen sollen verpflichtet werden, ihren Mitarbeitern, die in der Firma erscheinen müssen, Corona-Tests anzubieten. Schließlich, der Pharmakonzern Johnson & Johnson verschiebt die Auslieferung seines Impfstoffs an die EU, nachdem US-Behörden bei 6 Geimpften seltene Thrombosen festgestellt haben. Bis in den Abend hat die Bundestagsfraktion von CDU und CSU getagt. Laut ursprünglicher Tagesordnung sollte es eigentlich mal um den Kampf gegen die Pandemie gehen, doch die K-Frage dominierte alles. Zumal auch kurzfristig beide Gäste da waren, die für die Union die Kanzlerkandidatur anstreben, also Armin Laschet und Markus Söder. Beide warben nochmal für sich, die Wortmeldungen hatten zwischenzeitlich Schlagabtauschcharakter. Katharina Hamberger hat das verfolgt für uns. Wie haben sich denn die beiden geäußert?
Nun ja, sie haben beide durchaus für sich geworben, ihre Vorteile noch einmal betont. Armin Laschet, der wohl sehr auf seinen integrativen Charakter abgestellt hat, die Fähigkeit, Teams zu bilden, das sei keine One-Man-Show, so wird er zitiert. Er soll auch noch mal auf die Umfragen eingegangen sein, die für ihn ja im Moment nicht so gut stehen, aber eben auch das, was er schon Anfang der Woche gesagt hat, noch mal wiederholt haben, dass sich die eben auch wiederum ändern können. Also Armin Laschet hat da eben versucht, hier so die Fraktion zu überzeugen. Markus Söder hingegen eher eben auf das abgestellt, was für ihn spricht, nämlich seine Beliebtheit in der Bevölkerung. Also er hat gesagt, es wird entscheidend sein, dass Basis und Bevölkerung begeistert werden und dass man eben mehr zeigt und mehr zu bieten hat, als immer nur das Gleiche zu machen. Also das ist natürlich auch eine Spitze in Richtung Armin Laschet. Aber für Markus Söder sprechen im Moment die Umfragen und so muss er eben auch das betonen, wenn man so, glaube ich, die Auftritte vergleicht, was man zumindest aus der Fraktion gehört hat, dann wirkt es so, als wäre Markus Söder da etwas selbstbewusster rangegangen, auch etwas entspannter. Er kann aus dieser ganzen Situation auch eigentlich nur als Gewinner hervorgehen, auch wenn er nicht Kanzlerkandidat wird, während Armin Laschet etwas kämpferischer sein muss.
Wer hat denn nach dem, was Sie hören, nun mehr Rückhalt in der Fraktion? Die Wortmeldungen schienen ja in Richtung Markus Söder zu gehen.
Ja, so sieht es zumindest aus. Es soll so um die 66 Wortmeldungen gegeben haben, davon 44 für Markus Söder und 22 für Armin Laschet. Also das ist schon zumindest, was die Wortmeldungen betrifft, ein deutliches Votum. Jetzt muss man aber sagen, dass diese Fraktion fast 250 Mitglieder hat. Also das ist noch lange nicht repräsentativ. Ein abschließendes Bild ist das nicht. Es gab am Ende auch keine Abstimmung. Es hat wohl auch nur 1 oder 2 gegeben, die das gefordert haben. Interessant ist aber schon der Ton, der in der Fraktion da angeschlagen wurde. Sie haben gesagt, da ging es hoch her und das war wohl auch so. Einige, vor allem diejenigen, die eben Markus Söder unterstützt haben, waren da sehr harsch in Richtung Armin Laschet, sollen Briefe gezeigt haben von Mitgliedern der CDU, die mit Austritt drohen, wenn Armin Laschet Kanzlerkandidat wird. Also das sind schon ganz schwere Geschütze.
Wir haben es eben von Markus Söder gehört. Noch diese Woche wollen sich die beiden einigen. Aber wie genau soll das denn jetzt laufen?
Ja, das ist tatsächlich immer noch die große Frage. Also wir wissen nur eben in dieser Woche, das ist wohl auch ein Wunsch aus der Fraktion, dass man das jetzt möglichst schnell macht, diese Personalfrage nicht noch die nächsten Tage, die nächsten Wochen überschatten lässt. Aber eben wie, das ist noch nicht so ganz klar. Soll es möglicherweise eben ein Treffen von 2 Delegationen geben, von Markus Söder eine Delegation, von Armin Laschet eine Delegation? Man setzt sich zusammen und macht dann eben aus, wer Kanzlerkandidat werden soll. Das ist alles noch nicht so ganz klar und klar ist auch noch nicht, nach welchen Kriterien legt man das eigentlich fest. Aber was auch klar ist, die beiden müssen das hinterher schon auch deutlich erklären, warum wer Kanzlerkandidat geworden ist, auch um dann alle in der Partei mitzunehmen.
Kann nach diesem offenen Schlagabtausch die Union noch geschlossen antreten oder ist da dauerhaft Schaden entstanden?
Ja, ich glaube zumindest, dass das Zeitfenster jetzt sehr klein ist oder das schließt sich schnell tatsächlich, um Schaden noch von der Union abzuwenden. Ich habe das gerade erzählt, dass in eben der Fraktion doch einige schon mit sehr harten Worten aufgetreten sind. Und das deutet natürlich schon auch darauf hin, dass da möglicherweise Schäden entstehen könnten, die sich in den Wahlkampf hineinziehen. Und das liegt jetzt eben stark an den beiden Parteivorsitzenden. Egal wie das Ergebnis ausgeht, dass sie die beiden Parteien zusammenhalten, Armin Laschet vor allem die CDU zusammenhält. Also das müssen sie schaffen, sonst wird das für die CDU, die Union ein schwerer Wahlkampf.
Vielen Dank an Katharina Hamberger. Bei der Corona-Eindämmung hatten die Ministerpräsidenten ja mit der Kanzlerin im März eine Notbremse vereinbart. Ab einer Inzidenz von 100 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohnern in den letzten 7 Tagen sollten Öffnungsschritte zurückgenommen werden. Doch die einzelnen Bundesländer interpretierten das sehr verschieden und folgten ihr zuweilen nicht. Deshalb hat der Bund nun diese Kompetenz an sich gezogen und die Notbremse per Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes im Kabinett auf den Weg gebracht. Eine Eilverabschiedung durch den Bundestag noch diese Woche scheiterte an der Opposition, sehr zum Unwillen von Kanzlerin Merkel, mit der Frank Kapellan seinen Beitrag beginnt.
Wenn wir warten würden, bis alle Intensivbetten belegt sind, dann wäre es zu spät. Und wir dürfen auch die Hilferufe der Intensivmediziner nicht überhören.
Deshalb sieht das Gesetz vor, bei den derzeit vielerorts hohen Infektionszahlen über 100 treten schärfere Kontaktbeschränkungen in Kraft. Treffen nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt. Nachts zwischen 21 und 5 Uhr sollen Menschen nur noch in Ausnahmefällen vor die Tür gehen dürfen. Viele Geschäfte müssten wieder dicht machen. Sport im Freien wäre selbst für Kinder nicht mehr möglich. In Schulen würden Tests Pflicht. Ab einer Inzidenz von 200 wäre Präsenzunterricht verboten.
Das muss früher eintreten, bei 100 in den Wechselunterricht mit Testpflicht zu gehen, ist das Mindeste, was wir tun müssen.
Meint Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen, stößt sich auch daran, dass die Bundesregierung nicht zwischen Beschränkungen drinnen und draußen unterscheiden will.
Die Aerosolforscher haben uns gestern ins Stammbuch geschrieben, macht diesen Unterschied. Wenn ich draußen nirgendwo hingehen kann, dann werde ich natürlich mich nach drinnen verziehen und dort Dinge tun, die nicht hilfreich sind.
Die Ausgangssperre wird von der Opposition grundweg abgelehnt. Und Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch ist sich mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner in einem Punkt völlig einig.
Dass die 100er-Inzidenz für uns nicht nachvollziehbar ist, zumal dann auch einigermaßen unlogisch abgewichen wird, zum Beispiel bei den Schulen.
Die 100er-Inzidenz ist nicht geeignet, um das Pandemiegeschehen abzubilden.
Niedersachsens Ministerpräsident pflichtet bei. Stefan Weil, Sozialdemokrat, will auch andere Indikatoren berücksichtigt wissen.
Zum Beispiel Impfquoten.
Einen Einspruch des Bundesrates gegen das Gesetz könnte der Bundestag vermutlich abweisen. Und da auf das Schnellverfahren verzichtet wird, dürfte die Große Koalition die Maßnahmen in der kommenden Woche mit eigener Mehrheit beschließen können. Es fällt auf, dass der Gesetzentwurf etwa beim Thema Ausgangssperren nicht auf die Kritiker zugeht. Angela Merkel will die Notbremse unter allen Umständen durchsetzen.
Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt oder was wann nicht gilt, das ist dann vorbei.
Dadurch hofft sie auf mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Unter AfD-Anhängern allerdings kann sie die kaum erwarten. Von einer herbeigetesteten Pandemie spricht Björn Höcke. Ein Bundestagsabgeordneter sieht Bill Gates hinter dem Virus.
Ich gehöre nicht zu Aluhutträgern. Da müssen Sie die Leute selbst fragen. Also ich bin doch nicht das Kindermädchen für jeden Einzelnen, der irgendeine Meinung sagt.
Rechtfertigt sich der AfD-Gesundheitspolitiker Detlef Spangenberg im Deutschlandfunk-Gespräch. Schärfere Corona-Bestimmungen aber lehnt er grundsätzlich ab.
Frank Kapellan berichtete aus Berlin. Am Telefon ist nun Alexander Ehlers. Er ist Jurist und Mediziner und in dieser doppelten Eigenschaft als Medizinjurist in einer großen Kanzlei tätig. Zudem hat er auch einmal für die CSU für den Bundestag kandidiert. Er zweifelt aber die Verfassungsmäßigkeit der jetzt vom Kabinett beschlossenen sogenannten Bundesnotbremse im Infektionsschutzgesetz an. Guten Abend, Herr Ehlers.
Guten Abend, Frau Engels.
Warum denken Sie, dass diese Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes nicht verfassungsfest ist?
Gut, es gibt verschiedene Ansatzpunkte und natürlich zwei Juristen, drei Meinungen, ein alter Spruch. Es gibt eine große Diskussion um die Frage der Verfassungskonformität dieser sogenannten Bundesnotbremse. Richtig ist, dass natürlich der Bund die Gesetzgebungskompetenz hat für das Infektionsschutzgesetz. Darüber haben wir ja schon mehrfach auch hier an dieser Stelle diskutiert. Aber das ist jetzt etwas anderes, denn der Bund regiert in Kompetenzen letztendlich der Länder hinein, der Umsetzung also des Infektionsschutzgesetzes auf Landesebene. Und das heißt also, man kann zum einen darüber diskutieren, inwieweit überhaupt eine solche Regelung, die der Bund übernimmt und direkt regelt, das heißt bei einer Inzidenz von 100, sofort Maßnahmen selbst erlässt. Bisher war es so, dass der Bund im Infektionsschutzgesetz eine Ermächtigung für die Länder geschaffen hat, dass die Länder dann auf Verwaltungsebene die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Dieser Konflikt zwischen Bund-Länder, zwischen dem Föderalprinzip ist einer der Ansatzpunkte. Der zweite Ansatzpunkt ist sicherlich der, dass hier beinahe wie mit einer Heckenschere Maßnahmen verankert werden bei einer Inzidenz von 100 pro 100.000, also bei mehr als 100 pro 100.000 Infizierten. Und das ist alleine schon so nicht tragbar, denn man muss hier einfach sagen, zum einen sind die Maßnahmen, die hier beschlossen worden sind, überhaupt nicht adäquat evaluiert worden, zum einen. Zum zweiten greifen sie viel zu weit in grundlegende Rechte des Bürgers ein, Eingriff in Freiheitsrechte beispielsweise mit einer Ausgangssperre.
Dann lassen Sie uns hier einmal direkt einhaken. Aber die Laden- und Museumsschließungen bis hin zu Sport- und Kontaktbeschränkungen, die waren ja Regelungen, denen die Länder eigentlich auch mal zugestimmt hatten in einer Vereinbarung, in einer Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin. Sie haben es dann nicht so umgesetzt. Ist es da nicht angemessen, hier in der Tat nachzuschärfen? Und auch das Argument mit der Heckenschere ist ja nicht ganz zutreffend, denn es gilt ja, dass für Landkreise, die unter der 100er Inzidenz liegen, diese Maßnahmen eben nicht verschärft werden.
Ja, aber wenn man sich zum Beispiel gerade, und daran entzündet sich die Diskussion, die Ausgangssperre anguckt, die zwischen 21 und 5 Uhr gelten soll, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Wer sagt uns denn, und wir haben es hier immerhin mit Eingriffen in verfassungsrechtlich geschützte Grundrechte zu tun, wer sagt uns denn eigentlich, dass tatsächlich eine solche Einschränkung der Freiheitsrechte dazu führt, dass wir die Pandemie besser in den Griff bekommen, dass also Leben und Gesundheit besser geschützt sind. Man muss einfach berücksichtigen, dass der Gesetzgeber, der solche schwerwiegenden Eingriffe gesetzlich verankert, immer überlegen muss, gibt es ein A, ist die Maßnahme überhaupt geeignet? Ist sie verhältnismäßig? Gibt es nicht möglicherweise ein geeigneteres Mittel, das vielleicht genau die gleichen Ergebnisse erzielt?
Und Sie zweifeln das an? Als Mediziner dann auch, dass Ausgangssperren nächtliche hier zum Infektionsschutz beitragen, also schließen sich letztlich der Aerosolforschung an, die ja sagt, es ist keine große Gefahr, wenn man sich draußen bewegt?
Ja, das ist die Daten, die uns bekannt sind, zeigen, dass, wobei alles auch immer noch einen gewissen Teil von Spekulation beinhaltet, weil die Daten noch nicht wirklich valide sind. Aber es zeigt sich, dass die Infektionen vermehrt eben im Innenbereich stattfinden. Und deswegen, auch andere Länder sind diesen Weg gegangen, beispielsweise Israel, die Möglichkeit, im Außenbereich sich zu treffen, wahrscheinlich sogar verhindert vermehrte Infektionen. Denn was wird die Konsequenz sein von einer Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr? Die Menschen werden sich vermehrt im Innenraum treffen und dort passieren dann die Infektionen, Thema Aerosole. Und von daher ist diese Maßnahme meines Erachtens, das sage ich zum einen als Jurist, aus verfassungsrechtlichen Aspekten heraus, aber auch als Mediziner nicht geeignet. Aber auch andere Maßnahmen, da würde ich sehr wohl ein Fragezeichen dahinter machen, ob sie denn geeignet sind und ob sie verhältnismäßig sind. Und vor allen Dingen, wenn ich dann an dieser Stelle auch darauf hinweisen darf, dass wir inzwischen wissen, dass diejenigen, die zweimal geimpft worden sind oder diejenigen, die eine Covid-Erkrankung durchgemacht haben und einmal geimpft sind, eigentlich nicht mehr das Virus übertragen. Die ersten Erkenntnisse kamen aus Israel, sind hochrangig publiziert worden. Inzwischen schließt sich auch das Robert-Koch-Institut dieser Auffassung ein. Und wenn wir jetzt diejenigen, die also keine Gefahr mehr für Leben und Gesundheit für andere derartig einschränken, dann ist das auch eine Frage, ob hier nicht in unzulässiger Weise, in verfassungswidriger Weise Grundrechte eingeschränkt werden. Müssten wir nicht vielleicht vielmehr darüber nachdenken, moderne Informations- und Kommunikationstechnologien
einzusetzen. Lassen Sie uns noch mal einen kleinen Moment wenigstens bei dem Pro-Argument der Befürworter der nächtlichen Ausgangssperre bleiben. Die sagen ja auch nicht, dass die Kontakte draußen das Problem ist, sondern sie argumentieren, dass man auch über diesen Weg Kontakte reduziert, denn beispielsweise würde dann wegfallen abendliche Zusammentreffen mit Freunden, zu denen man beispielsweise mit der Bahn fährt und dann sehr wohl eben wieder innen in Kontakt tritt. Das ist ja das Thema und das ist dann auch eine bessere Kontrollierbarkeit für die Ordnungskräfte, als man das jetzt kontrollieren kann. Eine Ausgangssperre sei besser zu kontrollieren, als wenn man jetzt einzelne Wohnungen in den Blick nehmen will. Das lassen Sie alles nicht gelten.
Also ich stimme Ihnen natürlich zu, dass wir einzelne Hotspots haben in Großstädten, wo tatsächlich bestimmte Bereiche dazu einladen, hier Party zu machen. Und dass dort natürlich eine Gefahr besteht, ist richtig. Aber wir müssen als Juristen natürlich immer fragen, ob das ausreicht, um ein so schwerwiegendes Schwert mit solchen Wirkungen auf verfassungsrechtlich geschützte Grundrechte auszuüben, oder ob es eben, und da ist genau der Ansatzpunkt, ob es eben nicht viel sinnvoller ist, über ganz andere Wege nachzudenken, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und die Kriterien, die jetzt natürlich schon vorher schon im Infektionsschutzgesetz verankert waren, die aber aufgrund der Notbremse, der Bundesnotbremse jetzt doch nochmal eine andere Bedeutung, eine andere Dynamik bekommen, weil die Länder nicht mehr für die Umsetzung zuständig sind, sondern automatisch bei der Inzidenz diese Maßnahmen gelten und auch die entsprechenden Sanktionen, ob das nicht viel zu weitreichend ist. Und von daher glaube ich, dass es sehr, sehr gute Angriffspunkte gibt, um auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, hier dieses neue Gesetz oder besser gesagt die Veränderung des bestehenden Rechts verfassungsrechtlich anzugreifen.
Alexander Ehlers, Jurist und Mediziner und als Medizinjurist in einer großen Kanzlei tätig. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Engels.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes war nicht die einzige Regelung, über die das Bundeskabinett heute im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung beraten hat. Die Runde um Bundeskanzlerin Merkel segnete nach langem Ringen im Vorfeld auch eine Verordnung von Bundesarbeitsminister Heil ab. Sie verpflichtet Unternehmen dazu, Corona-Tests für ihre Beschäftigten anzubieten. Volker Fintermer kennt Einzelheiten.
Bereits in der kommenden Woche soll die vom Bundeskabinett heute angenommene Verordnung in Kraft treten, die öffentliche und private Arbeitgeber bis Ende Juni dazu verpflichtet, allen Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, sondern die vor Ort arbeiten müssen, regelmäßig zu testen.
Konkret heißt das, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen mindestens einmal pro Woche einen Antigen-Schnelltest anbieten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Bei bestimmten, besonders infektionsgefährdeten Berufen muss es mindestens zweimal die Woche ein solches Testangebot geben,
sagt der Arbeitsminister Hubertus Heil, der seinen Vorstoß damit begründet, dass nach den Erkenntnissen seines Ministeriums freiwillige Lösungen nicht hinreichend sind, um einen umfassenden Infektionsschutz zu gewährleisten.
Unser Monitoring, unsere Auswertung hat aber auch gezeigt, dass 4 von 10 Beschäftigten kein Testangebot haben. Und ich betone, diese Lücke ist zu groß. Und die Erwartung an die Beschäftigten ist: Nehmt Testangebote an.
Dieser Appell des Ministers war geboten, denn nach der Verordnung sind Arbeitnehmer nicht dazu verpflichtet, sich auch testen zu lassen. Die Kosten für die Tests tragen die Arbeitgeber, sie können aber als Betriebsausgabe steuerlich geltend gemacht werden. Aber die Arbeitgeber bleiben skeptisch und betonen, dass man bislang gute Erfahrungen mit den freiwilligen Testungen in den Unternehmen gemacht habe. So sagt der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, gegenüber dem Deutschlandfunk.
Viele Unternehmen sind dem Appell der Spitzenverbände gefolgt, lasst uns jetzt endlich mit dem Testen noch mehr machen. Allein nach Angaben der Bundesregierung Pi mal Daumen 2/3. Wenn etwas gut läuft, dann brauchen wir keine Verordnung, kein Gesetz. Dann soll man die Unternehmen machen lassen. Die Verordnung liefert keine besseren Ergebnisse. Sie liefert vielleicht ein Wohlfühlgefühl für die Politik, aber sie liefert keine verbesserte Teststrategien in den Unternehmen.
Die Arbeitgeber sprechen deshalb von einer Misstrauenserklärung gegenüber den Unternehmen. Der Verband der Maschinenbauer hält die Regelung dagegen für umsetzbar, da der überwiegende Teil der Unternehmen die Selbstverpflichtung, ihren Mitarbeitern Corona-Tests anzubieten, von vornherein sehr ernst genommen habe, werde sich in der Praxis nicht viel ändern, sagte Verbandspräsident Karl Heusken. Kontrollieren sollen die neue Testpflicht die zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Länder, aber nur nach eingehenden Beschwerden von Arbeitnehmern. Das aber geht der Linken nicht weit genug.
Es gibt seitens der Unternehmen keine Verpflichtung, auch wirklich Nachweise zu führen, sondern es müssen nur Angebote unterbreitet werden. Da kann man wirklich nicht von einer Testpflicht sprechen.
So Fraktionschef Dietmar Bartsch. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte zuvor noch betont, dass die neuen Regeln ab der kommenden Woche nicht nur für die privaten, sondern auch gleichermaßen die öffentlichen Arbeitgeber gelten.
Es muss flächendeckend passieren. Und das gilt für kommunale Behörden, für Länder, für Bund, für Ämter genauso wie für privatwirtschaftliche Unternehmen, weil man beim Arbeitsschutz auch keine Unterschiede machen darf.
Volker Fintermer. Die Meldung kam am Nachmittag. US-Behörden haben empfohlen, den Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson vorerst nicht weiter einzusetzen. Grund sind seltene Thrombosearten, die bei 6 Fällen aufgetreten seien, nachdem der Impfstoff in den USA rund 6,8 Millionen Mal verimpft worden ist. Johnson & Johnson stellt deshalb die gerade erst gestartete Lieferung an die EU wieder ein. Peter Kapern aus Brüssel.
Völlig überraschend sei die Mitteilung des US-Pharmakonzerns für die EU-Kommission gekommen, so ein Sprecher der Behörde am Nachmittag. Da hatte Johnson & Johnson gerade wissen lassen, dass die Auslieferung seines Impfstoffs in der EU proaktiv verzögert werde, wie es umständlich in einer Mitteilung des Unternehmens hieß. In der EU herrschte daraufhin erst einmal Ratlosigkeit. Was genau die Mitteilung für die Impfkampagne in der EU bedeutet, das konnte erst einmal niemand sagen. Nur eins steht fest. Gute Neuigkeiten sind das nicht. Timo Wölken, der SPD-Gesundheitsexperte im Europaparlament.
Die Entscheidung, dass Johnson & Johnson seinen Impfstoff jetzt nicht in der Europäischen Union ausliefert, ist ein herber Rückschlag.
Erst gestern hatte die EU-Kommission den Start der Auslieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson bestätigt. Insgesamt 55 Millionen Dosen wollte das Unternehmen noch im laufenden Quartal an die EU-Mitgliedstaaten liefern. 10 Millionen davon nach Deutschland. Bis zum Jahresende sollen es insgesamt 200 Millionen Dosen für die EU sein. Ein wichtiger Baustein der europäischen Impfstrategie. Denn das Vakzin ist komplikationslos zu lagern und zu transportieren. Und eine Dosis reicht, um einen Menschen gegen das Covid-Virus zu immunisieren. Einige EU-Mitgliedstaaten hatten gestern ihre erste Lieferung erhalten, Belgien zum Beispiel und die Niederlande. Dort liegen nun fast 18.000 Dosen des Vakzins in den Kühlschränken. Was damit geschehen wird, das mochte der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge nicht sagen. Das hänge von der Mitteilung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ab, die er am Mittwoch bereits erwarte. Und auch Timo Wölken hofft auf eine schnelle Risikoabwägung der EMA.
Und insofern hoffe ich, dass die EMA, wie bei AstraZeneca, jetzt schnell eine Sonderuntersuchung durchführt und dann auch eine Empfehlung zur Verwendung ausspricht.
Johnson & Johnson hatte mit dem Lieferstopp in der EU auf die Entscheidung von US-Behörden reagiert, die Impfungen mit dem Vakzin vorübergehend auszusetzen. In den USA waren 6 Fälle von Blutgerinnselbildungen registriert worden, bei mehr als 6 Millionen verabreichten Dosen des Johnson & Johnson Impfstoffs. Patienten, die das Präparat bereits erhalten haben, sollten sich keine Sorgen machen, betonten US-Experten, denn das Risiko sei sehr gering. Nach den USA hatten dann auch Kanada und Südafrika mit einer Impfpause für Johnson & Johnson reagiert. Blutgerinnselbildungen hatten auch im Zusammenhang mit dem Impfstoff von AstraZeneca eine Untersuchung der EMA ausgelöst. In der EU waren 160 Fälle registriert worden bei 34 Millionen verabreichten Dosen. In der vergangenen Woche hatte die EMA dann entschieden, dass das Vakzin von AstraZeneca dennoch ein sicheres Präparat sei und dessen uneingeschränkten Einsatz weiter empfohlen. Etliche Mitgliedstaaten hatten dennoch entschieden, den Impfstoff nur noch älteren Personen zu verabreichen, da die Blutgerinnselbildung überwiegend bei jüngeren Frauen aufgetreten seien. Timo Wölken.
Natürlich sind die aufgetretenen Fälle bedenklich und wir müssen die Situation sehr genau beobachten. Aber ähnlich wie bei dem AstraZeneca-Impfstoff wäre Johnson & Johnson zumindest ab der Altersgruppe ab 60 sicher einzusetzen.
Dennoch bleibt abzuwarten, ob und wie sich der vorläufige Lieferstopp auf die Impfstrategie der Europäischen Union auswirkt. Bis zum Juli, so das Versprechen, sollen 70% der erwachsenen Europäer geimpft sein. Ob das Versprechen zu halten ist, das wird sich zeigen.
Peter Kapern berichtete. Deutschlandfunk 23.35 Uhr. Mit den Folgen des vorläufigen Impfstopps mit dem Johnson & Johnson Wirkstoff beginnen auch unsere Kurzberichte. Die Unterbrechung gefährdet nicht das gesamte Impfprogramm in den USA. Hier macht Johnson & Johnson nur 5% der Gesamtmenge aus, aber er trifft vor allem die Armen. Aus New York, Antje Passenheim.
Der Bus kommt nicht. Für Dutzende Menschen in East Harlem fällt damit keine Fahrt aus, sondern ihr Ticket für den Impfschutz. Der New Yorker Stadtteil sollte diese Woche an der Reihe sein für den großen blauen Corona-Impfbus. Seit Tagen tourt er durch ärmere Viertel der 8-Millionen-Metropole, um gerade den Abgehängten den Schutz gegen das tödliche Virus zu bringen. Zuwanderer ohne Dokumente, Obdachlose, Arbeiter in Niedriglohnjobs, die wenig Zeit haben, sich stundenlang um einen Impftermin zu kümmern. Bis zu 200 Menschen pro Tag sollten in der rollenden Klinik geimpft werden, und zwar gezielt mit dem Impfstoff, bei dem sie nicht für eine zweite Impfung anstehen müssen. Die mobile Impfstation stehe nun erst einmal still, teilte die Stadt mit. Unklar ist, was der Ausfall des Serums auf Dauer für die anderen New Yorker Megazentren heißt. Fast alle haben bislang auch Johnson & Johnson mit im Sortiment. In den größten konnten zunächst alle Einbestellten trotzdem geimpft werden. Doch wer sich für Johnson & Johnson angemeldet hatte, bekam stattdessen das Serum von Pfizer-BioNTech oder Moderna. Fast 5 Millionen New Yorker haben inzwischen zumindest ihre erste Covid-Impfung erhalten.
Nach dem tödlichen Polizeischuss auf einen 20-jährigen Schwarzen in Minneapolis gibt es personelle Konsequenzen. Sebastian Hesse.
Zum einen ist die Polizistin, die den 20-jährigen Daunte Wright bei einer Verkehrskontrolle erschossen hatte, aus dem Polizeidienst ausgeschieden. Sie hatte ausgesagt, sie habe ihren Taser, einen Elektroschocker, mit ihrer Dienstwaffe verwechselt und den jungen Schwarzen eigentlich nur handlungsunfähig machen wollen. Die Konsequenzen gezogen hat auch der Polizeichef des Vorortes von Minneapolis, Brooklyn Center. Er ist von seiner Leitungsfunktion zurückgetreten. Dieser jüngste Fall von tödlicher Polizeigewalt gegen einen Afroamerikaner hat 2 Nächte mit Unruhen und Ausschreitungen nach sich gezogen. Trotz einer nächtlichen Ausgangssperre wurde gestern und vorgestern auf den Straßen von Brooklyn Center gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Dabei kam es zu Rangeleien mit der Polizei.
In Stuttgart-Stammheim hat der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der rechtsterroristischen Vereinigung Gruppe S begonnen. Nicole Freiler.
Der Plan der 12 Männer auf der Anklagebank war demnach, das politische System in Deutschland ins Wanken zu bringen. Rädelsführer soll Werner S. gewesen sein, der die Gruppe über Telegram-Chats steuerte. Die Angeklagten stammen aus ganz Deutschland und sind unterschiedlichen Alters. Sie seien gut vernetzt gewesen in der rechtsextremen Szene und hätten teils enge Kontakte zu Waffenlieferanten besessen, sagte die Vertreterin der Bundesanwaltschaft beim Prozessauftakt. Die Angeklagten hätten eine ausländerfeindliche und nationalsozialistische Grundhaltung geteilt. Sie hätten beispielsweise von Menschenmüll und Kakerlaken gesprochen. Das Verfahren findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und Corona-Maßnahmen statt. Einige Verteidiger wehren sich gegen die Maskenpflicht im Saal und haben am Nachmittag einen entsprechenden Antrag gestellt. Es handelt sich bei dem Staatsschutzverfahren um einen Mammutprozess. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen werden von 27 Anwälten vertreten. Bis Mitte 2022 sind Termine für die Verhandlungen geblockt.
Der Iran hat angekündigt, künftig Uran auf 60% anzureichern. Das wäre ein neuer Verstoß gegen das internationale Atomabkommen. Karin Senz.
Der iranische Vizeaußenminister Araghchi teilt der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA die neuen Pläne in einem Brief mit, schreibt die Nachrichtenagentur IRNA. Dazu gehört auch, dass Teheran weitere 1000 Zentrifugen mit höherer Kapazität in Natanz installieren will. Damit sollen Zentrifugen ersetzt werden, die bei dem Zwischenfall am Wochenende beschädigt wurden. Der Iran spricht von Sabotage und macht Israel verantwortlich. Den neuen Verstoß gegen das Atomabkommen werten Experten als Antwort darauf, allerdings auch als Druckmittel in den Gesprächen in Wien. Sie sollen eigentlich morgen weitergehen. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA meldet allerdings, sie seien auf Donnerstag verschoben. Ein Mitglied der EU-Delegation habe sich mit Corona infiziert. Laut Atomabkommen darf der Iran Uran nur auf knapp 4% anreichern. Im Moment ist er nach eigenen Angaben bei 20%, um das Material für zivile Zwecke zu nutzen. Laut Experten kann Uran ab einer Anreicherung von 90% für Waffen verwendet werden. Wann genau Teheran die Urananreicherung weiter hochfahren will, sagte Araghchi nicht. Die Vorbereitungen sollen noch heute beginnen, heißt es.
Zur Börse. Der Dow Jones Industrial schloss an der Wall Street um 0,2% verschlechtert bei 33.677 Punkten. Zuvor hatte der DAX in Frankfurt am Main seine Zuwächse noch halten können. Jan Plate.
Der ZEW-Konjunkturindex vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ist überraschend etwas zurückgegangen. Doch andererseits gibt es erfreuliche Wirtschaftsdaten aus China und der Internationale Währungsfonds IWF traut Asien eine kräftigere Konjunkturerholung zu. Das Wachstum der Region dürfte in diesem Jahr bei 7,6% liegen, heißt es vom IWF. Haupttreiber dürfte dabei China sein und das ist ein Hauptabsatzmarkt für deutsche Unternehmen und hält die Stimmung von Anlegern hoch. Der deutsche Aktienindex DAX hat 0,25% zugelegt auf 15.234 Punkte. Zu den Gewinnern im DAX hat der Internet-Essenslieferant Delivery Hero gehört mit einem Plus von mehr als 3%. Nachdem es bei einem Konkurrenten, der Lieferandomutter Just Eat Takeaway, gut läuft, hoffen Anleger auch bei Delivery Hero auf bessere Geschäfte. Erstmal noch dürften die Firmen durch die Corona-Pandemie und den Bestellboom profitieren. Wobei manche Experten schon fragen, wie es danach dann weitergeht. Die digitale Kryptowährung Bitcoin hat ein neues Rekordhoch erreicht bei rund $63.000. Unter anderem hilft da wohl der morgen anstehende Börsengang der Kryptobörse Coinbase. Einige Kryptowährungsexperten sehen den Börsengang als Meilenstein für den Markt des Digitalgeldes. Andere Experten warnen mittlerweile vor einer Blase.
Jan Plate zum Abschluss unserer Kurzberichte. Zurück nach Berlin. Die FDP könnte bei der künftigen Regierungsbildung im Bund eine größere Rolle spielen, als viele lange dachten. Die Liberalen gelten ja traditionell als Wunschpartner der Union. Doch seitdem sie sich zuletzt wieder etwas offener auch für eine Ampelkoalition zeigten, könnte auch hier eine Regierungsoption entstehen. Heute legten sie ihren Entwurf für ein Wahlprogramm vor an Katrin Büsker.
Dem Programmentwurf der Freien Demokraten liegt eine Analyse zugrunde, die, dass Deutschland in der Pandemie gezeigt hat, dass es an einigen Stellen nicht so rund läuft, wie es könnte. Gesundheitsämter, die noch Faxgeräte bedienen, Wirtschaftshilfen, die zäh fließen. Und so lautet das Fazit von FDP-Parteichef Christian Lindner.
Deutschland ist im Prinzip ein starkes Land mit Menschen, die viel Potenzial haben, die zeigen wollen, was in ihnen steckt. Aber unser staatliches Gemeinwesen ist leider ein Sanierungsfall.
Unter dem Titel »Nie gab es mehr zu tun« präsentiert die FDP nun selbstbewusst Ideen, wie sie die Republik in eine aus ihrer Sicht bessere Zukunft führen könnte.
Es liest sich gut.
Die Ideen kommen dabei bekannt vor.
Nichts ist besser, schneller und effektiver als die Wettbewerbsanreize der Marktwirtschaft.
So Generalsekretär Volker Wissing. Die Partei will Unternehmertum stärken, die Wirtschaft von bürokratischen und steuerlichen Belastungen befreien.
Entlasten von finanzieller Überforderung. Wir wollen sie entfesseln von bürokratischen Stricken.
Heißt konkret, bei der Einkommensteuer den Mittelstandsbauch abbauen, Spitzensteuersatz schrittweise Richtung hohe Einkommen verschieben, keine Verschärfung der Erbschaftssteuer. Danach gefragt, was das für mögliche Regierungsoptionen bedeutet, antwortete Parteichef Christian Lindner dem Kollegen des ARD-Hauptstadtstudios mit einem Versprechen.
Klar ist, dass für uns Steuererhöhungen ausgeschlossen sind. Da kann ich eine politische Garantie abgeben, Herr Schmidt.
Die FDP macht Wahlkampf für sich, nicht für Koalitionen. Das betont sie auch im Programmentwurf. Dabei setzt die Partei auch klare außenpolitische Akzente. Klare Kante etwa im Verhältnis zu China und Russland. Die Partei fordert ein Moratorium für den Weiterbau von Nord Stream 2, bis die russische Führung im Fall Nawalny unabhängige und umfassende Ermittlungen gewährleiste und sich die Menschenrechtslage bessere. Freiheiten zu sichern, Menschenrechte zu schützen, etwa die von Lesben, Schwulen, Trans, Bi und Intersexuellen, auch das ein Ziel der Freien Demokraten. Bildung wird als Bürgerrecht definiert. Hier will die Partei sich für Chancengerechtigkeit einsetzen.
Wir wollen 1% der Mehrwertsteuereinnahmen zusätzlich in Bildung investieren. Das ermöglicht zusätzliche Investitionen von 2,5 Milliarden Euro.
So wie es ist, kann es nicht bleiben. Das ist gleichsam Zwischenüberschrift im Programmentwurf, wie auch die Erzählung, die die FDP in den kommenden Monaten entwickeln wird. Von einem Deutschland, das Potenziale hat, die aber genutzt werden müssen. Von einer Partei, die dem eigenen Selbstverständnis nach dafür die richtigen Rezepte hat.
Wir glauben an das Potenzial unseres Landes und an das Potenzial jedes einzelnen Menschen. Und wir sind bereit, Verantwortung für die Erneuerung dieses Landes zu übernehmen.
FDP-Parteichef Christian Lindner im Beitrag von Ann-Kathrin Büsker. Noch einmal ins Ausland. Der frühere US-Präsident Trump hat in einem Abkommen mit den Taliban zugesagt, die US-Truppen bis zum 1. Mai aus Afghanistan abzuziehen. Doch ein Friedensabkommen zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban kam nicht zustande. Und nun verschiebt Trumps Nachfolger Biden offenbar den Abzug auf ein neues Datum. Arthur Landwehr.
Bis zum 11. September 2021 wollen die USA alle Truppen aus Afghanistan abgezogen haben. Dies hat ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter Nachrichtenagenturen bestätigt. Damit hält sich auch die Biden-Regierung weitgehend an das Abkommen, das von Donald Trump mit den Taliban vereinbart wurde. Derzeit befinden sich nach offiziellen Angaben noch etwa 2500 US-Soldaten in Afghanistan. Zusammen mit den Partnernationen aus der NATO waren zuletzt 10.000 Soldaten vor Ort, um die gewählte Regierung zu unterstützen und den Frieden zu sichern. Unter ihnen 1.000 Bundeswehrsoldaten. Man werde den eigenen Abzug mit den Partnern koordinieren, heißt es aus der US-Regierung. Dabei sollen die amerikanischen Truppen bereits ab Anfang Mai Zug um Zug nach Hause geholt werden. Das Abschlussdatum 11. September ist bewusst gewählt, weil es den 20. Jahrestag des Terroranschlags auf das World Trade Center und das Pentagon markiert. Dieser war der Auslöser für den Krieg gegen das Terrornetzwerk Al-Qaida und die Taliban, die sich damals weigerten, den Drahtzieher Osama bin Laden auszuliefern. Zum Höhepunkt des Krieges kämpften über 100.000 amerikanische Soldaten in Afghanistan.
Arthur Landwehr. Dieses neue Datum eines späteren US-Truppenabzugs hat auch große Bedeutung für die Verbündeten der USA in Afghanistan, nicht zuletzt für die Bundeswehr. Berlin hatte immer darauf gedrängt, die Mission am Hindukusch nur gemeinsam zu beenden. Nun sind die Chancen für eine engere Abstimmung dabei zumindest gewachsen. Das wieder wärmere transatlantische Klima war auch vorher schon in Berlin zu spüren gewesen, beim ersten Besuch des neuen US-Verteidigungsministers Austin Markus Pindur.
Der Gast brachte ein überraschendes Geschenk mit. Die amerikanischen Truppen in Deutschland würden nicht verringert. Ganz im Gegenteil, erklärte Lloyd Austin.
Today I briefed the minister on our intention to permanently station approximately 500 additional U.S. personnel in the Wiesbaden area as early as this fall.
Es sollen noch 500 weitere amerikanische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland stationiert werden, in Wiesbaden. Mit der Stationierung würden unter anderem die Kräfte zur Cyberabwehr und elektronischen Kriegsführung in Europa gestärkt. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte, Deutschland verdanke seine Sicherheit auch der Solidarität seiner Verbündeten. Man werde den amerikanischen Soldaten deshalb einen freundlichen Empfang bereiten.
Und wir werden unsererseits alles daran tun, dass diese 500 Kräfte und die Familien, die mit ihnen hierher kommen, wie die anderen US-Soldatinnen und Soldaten auch, eine zumindest zeitweilige gute Heimat hier in Deutschland finden und dass sie, wenn sie das Land verlassen, das nur mit den besten Erinnerungen tun.
Es ist der erste Besuch eines Ministers der Biden-Administration in Deutschland. Und es ist ein Ausdruck des erklärten Willens, das Verhältnis zu den europäischen Verbündeten und namentlich zu Deutschland zu verbessern. Ein Verhältnis, das unter dem ehemaligen Präsidenten Trump schwer gelitten hatte. Die Truppenaufstockung in Deutschland ist auch im Kontext des russischen Aufmarsches an der ukrainischen Ostgrenze zu sehen. Mit der Stationierung setzt Washington ein deutliches Signal des Beistands für seine europäischen Partner. Der amerikanische Verteidigungsminister lobte das deutsche Truppenkontingent in Afghanistan und die verstärkten deutschen Verteidigungsausgaben. Auch Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hob die gute Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften hervor. Auch mit der Biden-Administration wird nicht alles im deutsch-amerikanischen Verhältnis eitel Sonnenschein werden. Klar ist, dass Nord Stream 2 mehr und mehr zur Belastung werden wird. Lloyd Austin erklärte, dass die US-Regierung die Gaspipeline für einen strategischen Fehler halte. Das würde aber am grundsätzlich guten Verhältnis zu Deutschland nichts ändern, betonte der amerikanische Verteidigungsminister.
Markus Pindur meldete sich aus Berlin. Und eben klang es schon an, der russische Truppenaufmarsch in der Nähe der Grenze zur Ostukraine alarmiert zunehmend die westlichen Verbündeten. US-Präsident Biden hat am Abend seinem russischen Amtskollegen Putin telefonisch dazu ein Treffen vorgeschlagen. Und die NATO hat kurzfristig für morgen eine Videokonferenz der Außen- und Verteidigungsminister zur Entwicklung im Ukraine-Konflikt angesetzt. Heute schon machte die Ukraine selbst ihren Standpunkt bei der NATO klar. Bettina Klein aus Brüssel.
Die NATO-Ukraine-Kommission tagte heute in einer Sondersitzung in Brüssel auf Antrag des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Artikel 15 der NATO-Ukraine-Charta für Partnerschaft sieht diese Möglichkeit der Konsultation vor, wenn die Ukraine ihre territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit direkt bedroht sieht. Der Augenblick ist gekommen, so der ukrainische Außenminister Kuleba heute im NATO-Hauptquartier.
This article says that NATO and Ukraine can use a crisis consultative mechanism to consult together whenever Ukraine perceives a direct threat to its territorial integrity, political independence or security. The moment has come.
Wir versuchen damit, den Fehler von 2014 zu vermeiden, als Russland in der Lage war, schnell zu handeln und seine militärischen Ziele im Donbass zu erreichen, während unsere Partner noch dabei waren, sich Reaktionen zu überlegen.
By gathering today, we try to avoid the mistake that was made in 2014, when Russia was ready to act swiftly and pursue its military goals, while our Western partners were considering their reactions to what was happening on the ground. Russia will not be able to catch anyone by surprise anymore.
Russland werde niemanden mehr überraschen, so der ukrainische Außenminister. Die Sorgen in Brüssel bei der NATO sind in der Tat groß über den ungerechtfertigten und unerklärten militärischen Truppenaufbau in Russland, so der NATO-Generalsekretär.
Russia's considerable military build-up is unjustified, unexplained and deeply concerning.
Der größte Truppenaufbau seit der illegalen Annexion der Krim, so Jens Stoltenberg. Die 30 Staaten rufen Russland in einer gemeinsamen Erklärung dazu auf, die Provokationen zu stoppen und die Situation zu deeskalieren. Der Ukraine wird unerschütterliche Unterstützung für ihre territoriale Integrität und Souveränität zugesichert. Doch die Ukraine ist kein Mitglied der NATO. Der Beistandsartikel 5 kommt also nicht in Frage. Nicht mal die Vorstufe, der Membership Action Plan, steht angesichts der Situation im Land zur Diskussion. Die Ukraine erhält dennoch in vielerlei Hinsicht Unterstützung im Rahmen des Partnerschaftsprogramms. Die NATO hat ihre Verteidigungsfähigkeiten außerdem seit 2014 insgesamt ausgebaut und die Tür für eine NATO-Mitgliedschaft bleibt für die Ukraine weiter offen.
It is for the 30 NATO allies to decide when Ukraine is ready for NATO membership.
Es sei an den 30 Mitgliedstaaten zu entscheiden, wann das Land für die Mitgliedschaft bereit ist. Und es ist die souveräne Entscheidung eines jeden Staates, sich darum zu bewerben. Niemand sonst habe sich hier einzumischen, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Die Zeiten von Einflusssphären, in denen große Mächte darüber entscheiden, was ihre kleinen Nachbarn tun, diese Zeiten seien vorbei.
Die Ukraine sucht Unterstützung der NATO im Ringen mit Russland. Bettina Klein berichtete. Und damit kommen wir zur Presseschau, zusammengestellt von Milena Reimann, gelesen von Martina Sturm-Wende.
Zahlreiche Zeitungen kommentieren den vom Kabinett beschlossenen Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der auch nächtliche Ausgangssperren vorsieht. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Ausgangssperren helfen, Corona zu bremsen. Das haben Portugal, Frankreich, Großbritannien und Flensburg gezeigt. Die Erklärung ist einfach: Weil das öffentliche Leben weitgehend stillsteht, wird das Virus noch im privaten Bereich übertragen. Ausgehverbote sind das letzte Mittel, die gefährliche Geselligkeit in den Abendstunden zu unterbinden, so bitter es ist. Die Süddeutsche Zeitung ergänzt: Was die Politik mit Ausgangssperren verhindern will, ist ja offensichtlich, dass Menschen abends zu Verabredungen in privaten Räumen unterwegs sind. Denn genau dort gibt es ein hohes Infektionsrisiko. Diesen Problemen mit einer Ausgangssperre zu begegnen, basiert allerdings auf der Vorstellung, dass die Leute vernünftig handeln. Nur so sind Menschen eben nicht. Sie haben Sehnsucht, nacheinander, nach dem Leben. Deshalb reden sie Risiken klein. Sie werden sich eben für 18.30 Uhr verabreden, in Innenräumen. Das Handelsblatt merkt an: Studien zufolge hatten die Ausgangssperren in anderen Staaten allenfalls einen schwachen Einfluss auf die Infektionszahlen. Zu schwach jedenfalls, um Millionen von Bürgern zu nächtlichen Gefangenen zu machen. Die bundesweite Ausgangssperre bedeutet einen Schritt zurück in den Obrigkeitsstaat. Kein rechtsstaatlich gesinnter Abgeordneter sollte ihr zustimmen. Die Volksstimme aus Magdeburg meint: Die unausgegorene Notbremse wirkt wie der hilflose Versuch des Bundes, wieder als Krisenmanager wahrgenommen zu werden, egal wie. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe finden hingegen: Falsch an der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse ist eigentlich nur eines, dass sie nicht früher gekommen ist. Endlich herrscht in dieser hochgefährlichen Phase der Pandemie die nötige Klarheit, was wann zu tun ist. Getan werden, das steht fest, muss etwas. Kommentiert wird auch die Suche nach einem Kanzlerkandidaten bei der Union. Dazu heißt es im Westfalenblatt aus Bielefeld: Einigkeit, Zusammenhalt, Geschlossenheit, alles bla bla bla. Von Union ist bei CDU und CSU allen Lippenbekenntnissen zum Trotz längst nichts mehr zu spüren. CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder liefern sich einen beinharten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur. Und jetzt wird's schmutzig. Richtig schmutzig. Die Ludwigsburger Kreiszeitung sieht es so: In der gemeinsamen Fraktion waren die Ansichten heute zwar geteilt, ein Aufstand aber blieb aus. Spätestens jetzt ist für Söder der Zeitpunkt gekommen, die Machtverhältnisse anzuerkennen und einzulenken. Setzt Söder seine Kampagne hingegen noch weiter fort, besteht die Gefahr, dass er die Gesamtpartei weiter beschädigt.
Soweit die Presseschau. Vielen Dank. Nach den Nachrichten begrüßt Sie hier Wladimir Balzer zu einer neuen Ausgabe von Fazit. Ein Thema dann: die Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse. Morgen früh ab 5.05 Uhr dann die Informationen am Morgen mit Philipp May. Um 7.15 Uhr plant er ein Interview mit dem früheren Bundestagsfraktionschef der Union, Friedrich Merz. Es geht natürlich um das Ringen um die Unionskanzlerkandidatur. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Im Namen des gesamten Spätteams dankt Silvia Engels für ihr Interesse. Ihnen eine gute Nacht.